Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fintech- und Payment-Branche mit eurem Host Sebastian Celada Ocampo.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Payment and Banking Fintech Podcasts. In der heutigen Ausgabe widmen wir uns dem Thema Identität, Risk und Fraud Management, was Unternehmen bei der Customer Journey beachten sollten. Und dazu haben wir uns zwei Gäste in den Podcast eingeladen, und zwar beide von Criff Digital. Einmal René Pongratz, er leitet die Business Unit bei Criff Digital, bei Criff Deutschland, und Alessandro Laraia, er ist seit 5 Jahren bei Criff Deutschland und derzeit als Director Sales bei Criff Digital tätig.
Hallo Sebastian.
Hallo René, hallo Alessandro, schön, dass ihr dabei seid.
Hallo Sebastian.
Ja, schön, dass ihr hier seid, und ich würde sagen, ihr macht am besten mal eine kleine Vorstellungsrunde, erzählt, wer ihr seid. Ich habe euch jetzt ja den Hörern so ein bisschen vorgestellt, aber es ist ja nicht nur der Titel, sondern da steckt ja mehr dahinter, und das könnt ihr besser zusammenfassen als ich. Deswegen würde ich sagen, René, was ist denn im engeren Sinne dein täglich Brot bei Criff?
Ja, hallo nochmal, René Pongratz, mein Name. Ich leite die Business Unit Criff Digital bei der Criff in Deutschland. Ich bin selber diplomierter Informatiker, das ist zwar schon eine Weile her, damals in Erlangen, Nürnberg an der Friedrich-Alexander-Universität mein Studium in der Informatik eben absolviert, war dann mehrere Jahre in der Finance-Branche tätig. Das ging von Banken bis zu Dienstleistern im Bereich von, dass ich entweder tatsächlich Bankenarchitektur und Banken-IT durchgeführt habe, dann auch im Management davon mit Teams zusammen, teilweise auch im Sales- und Marketing-Bereich, dann gerade beim Dienstleister zusammen. Ja, und Schwerpunkt darin war eigentlich immer alles rund um Plattform, API-Business, gerade das, was mit der Regularie von PSD2 kam, so, das ist so etwa der Home-Turf von mir.
Und du bist noch in Nürnberg unterwegs, weil ich bin in Nürnberg geboren und größte Zeit meines Lebens auch ansässig gewesen. Oder wo findet man dich momentan? Drei im Weckler essend in der Nürnberger Innenstadt, oder?
Das geht immer, natürlich. ich sitze tatsächlich in der Nähe von Nürnberg, also das ist da bei Erlangen, also ganz genau genommen ist es Möhrendorf, aber das kennt wahrscheinlich keiner. Von daher Erlangen zu Nürnberg ist so das nächstgrößere, was man zuordnen kann. Ja, aber im Rahmen von der Criff ist es dann tatsächlich der Standort Karlsruhe, wo ich zugehört bin, aber dadurch, dass ich ja mit dem Thema rund um Criff Digital für Österreich, gerade die österreichischen Kollegen, was Österreich eben so macht, aber eben auch Deutschland gemeinsam wirke und auch in Abstimmung mit unserem Headquarter, was wiederum in Italien ist, reise ich da sehr oft eben zwischen Wien und Hamburg, und wenn es dann sein muss, bei Bedarf auch Bologna, wo der Hauptsitz ist.
Alrighty. Ja, Italien ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, Alessandro, dein Name verrät schon so ein bisschen. Ich glaube, du kommst auch aus der Ecke, oder? Oder zumindest mal hast du Familie dort, vermute ich mal.
Also ja, auf jeden Fall italienische Wurzeln. Also ich bin Italo-Schwabe, geboren in Stuttgart, Nähe von Stuttgart-Reutling, und aber auch schon viel unterwegs in Italien gewesen, auf jeden Fall. Und jetzt seit 5 Jahren bei der Criff Bürgel, lässt sich ganz gut kombinieren. Deutschland, Italien, Headquarter Italien, hier in Deutschland die Tätigkeiten. Und genau, also ich bin hier seit bei der Criff für den Schwerpunkt Criff Digital als Sales Director tätig und unterstütze unsere Vertriebskollegen, aber auch unsere ganzen Unternehmen bei diesem ganzen auf den Markt bringen der Digitallösung, die wir haben in diesem Umfeld.
Wunderbar. Dann haben wir jetzt euch ein bisschen besser kennengelernt. Ihr seid aber natürlich da nicht im luftleeren Raum bei Criff Digital, Criff Deutschland, sondern ihr seid zwei von insgesamt inzwischen über 6.500 Mitarbeitern in dem Bereich. Genau, könnt ihr noch ein bisschen mehr zu Criff Digital sagen oder Digital? Also wie sage ich es überhaupt richtig? Wie sagt man das richtig? Criff Digital oder Digital?
Wie man möchte. Also Criff Digital nutzen wir logischerweise im internationalen Umfeld, aber man kann auch genauso Criff Digital sagen, je nachdem, wie man es möchte. Genau, also die Criff-Gruppe selbst, weltweites Unternehmen im Identitäts-, Risk- und Fraud-Management, seit circa 30 Jahren unterwegs, vom Headquarter aus gegründet damals. Wir haben circa 6.500 Mitarbeiter, sind in so gut wie 40 Ländern aktiv und haben mehr als 85 Unternehmen, dann Unternehmenseinheiten, die wir haben. Und zuletzt hier in Deutschland ist vielleicht noch bekannt die alten Namen mit Bürgel, Wirtschaftsauskunftei und die Delta Vista, die dann vor circa 4-5 Jahren zusammengeschlossen wurden und dann als Criff zusammenfirmiert haben. Genau. Und wie gesagt, die Tätigkeit, was wir vertreten, der René und ich sind die ganzen Lösungen rund um die Identität, Credit Risk und Fraud Management entlang einer ganzen Customer Journey. Das heißt, wir versuchen diese drei Schwerpunkte zu kombinieren mit verschiedenen Informationsfelden, die wir auch haben, sei es zu Privatpersonen, zu Firmen und alles über ein Ökosystem Kunden zur Verfügung zu stellen mit unseren eigenen Lösungen, aber auch in Kombination mit Lösungen von Partner-Services, die auf dem Markt Best Practice sind und das über eine Schnittstelle und dann sowohl lokal als auch international. Im Dachraum sind wir stark vertreten, aber genauso international. Unterstützt wird die ganze Leistung dann durch unsere Experten-Knowledge, sei es die Berater, Prozessberater oder analytisches Know-how, das wir dann in die ganzen Prozesse mit einbringen, um halt unsere Kunden dann eine entsprechende Lösung anzubieten.
Ja, also Kunden bei Griff Digital, eure Kunden, die haben ja eine ganz bestimmte Erwartungshaltung an euch und ganz bestimmte Zielsetzungen logischerweise. Du hast es ja gesagt, eure Spielfelder sind Identifikation, Risikobewertung, Betrugsprävention. Wollt ihr beide mal so ein bisschen auf diese drei Punkte mal eingehen und auch erklären, was da jeweils die Stationen in der Customer Journey sind und wie sich daraus dann sozusagen das Gesamtbild bei euch ergibt?
Ich würde mit dir, Sebastian, sogar, bevor wir das machen, noch was anderes besprechen, und nämlich das Thema Customer Journey als solches, und zwar besonders Customer Journey as a Service, wie man denn das überhaupt einordnen kann. Und vielleicht noch ein kleines Gedankenexperiment für uns beide. Wir sind ja ungefähr gleiches Alter, glaube ich. Geh mal in Gedanken so 10 Jahre zurück. Weißt du, welche Welle das da so am Markt war? Kannst du dich da erinnern? So vor ungefähr 10 Jahren.
Im Fintech-Bereich meinst du jetzt?
Ich helfe dir mal. Das war diese, nicht nur, allgemein sogar, ja. Also wo haben sich da die Firmen orientiert? Wie haben sich die orientiert? Was haben die
Software gemacht? Software as a Service?
Nee, ich will auf Mobile hinaus. Das war diese große Mobile-Welle.
Ja, okay, macht auch Sinn, ja. Genau.
Ja. Erinnere dich, da war dann Mobile First. Und plötzlich hat irgendwie jedes Unternehmen plötzlich eine Mobile-Applikation gehabt und alles war irgendwie mobile. So, das war so ein Ausschlag, also das war so ein richtiger Dreh- und Angelpunkt damals, weil mit mobile, diesen Geräten, die da kamen, standen plötzlich ganz viele Möglichkeiten, neue Möglichkeiten im Raum. Denk dran, du hast plötzlich eine Kamera in deinem Device, wo du reinschauen kannst. Ne? Die Kamera kann man nicht nur zum Videochatten nehmen, sondern die kann man vielleicht später, also wo wir jetzt sind, wieder vorgespult, im Identifikationsbereich brauchen, etc. Ja. Also das war so ein ganz wichtiger Zeitpunkt damals. Wenn wir so gerade bei Wellen sind, die nächste Welle, die dann für die Firmen kam, das war dann die API-Welle, APIs. Ja. Die Firmen haben sich dann beschäftigt, APIs zur Verfügung zu stellen. Und prominentes Beispiel dafür ist ja, was da im Bankenbereich passiert ist mit PSD2 zum Beispiel, wo die Banken plötzlich angehalten waren, ja, sich zu öffnen über Bankenschnittstellen 2019. Und das ist so ein neuer Drive, der da reinkommt. Dann plötzlich muss man sich mit neuen Geschäftsmodellen auseinandersetzen. Viel plötzlich passiert gerade im digitalen Bereich, weil ja mit den APIs, die zur Verfügung stehen, du sowohl neue Geschäftsmodelle, Geschäftsfelder abdecken kannst. Ja, das ist komplett neues Denken. Und wenn wir das jetzt noch mal ein bisschen weiter fortführen, dann kommen wir tatsächlich in den Bereich, okay, APIs, das ist das, was uns die Unternehmen zur Verfügung stellen, in gewisser Weise das Asset, was sie selber haben, über technische Schnittstellen bereitstellen. Ja, ich als Konsument dieser APIs bin aber meistens immer noch angehalten, die Fachlichkeit und das, was ich mit den APIs machen kann, zu verstehen und bei mir abzudecken. Also gerade wenn es um einen Workflow geht, diese Arbeit bleibt erstmal bei mir. Ich nutze die Schnittstellen und die APIs, aber meistens ist es so, dass ich den Workflow erstmal bei mir abdecken muss. Und mit Customer Journey as a Service, worüber wir uns jetzt unterhalten, das ist so, dass wir in der Lage sind, teilweise diese Workflows der Kunden bei uns abzubilden. Das heißt, wir nehmen da ganz viel Arbeit bei den Kunden raus, die teilweise auch in bestimmten Bereichen, gerade jetzt was Risk Fraud, Open Finance, Open Banking angeht, vielleicht gar nicht das fachliche Wissen bei sich haben, in der Tiefe, wie sie es vielleicht brauchen. Und von daher ist es, glaube ich, eine ganz angenehme und hilfreiche Sache, wenn wir hier die Kunden eben unterstützen, sagt, pass auf, wir können sogar End-zu-End-Prozesse für euch durch unseren Plattformansatz abdecken. Das so als ein bisschen historische Hinführung, was vor 10 Jahren begonnen hat, einfach durch mobile Devices, bis zu dem, wo wir jetzt sind und was wir jetzt machen können.
Ja, und wir haben tatsächlich also Mini-Exkurs jetzt mal, weil ich es total spannend auch finde. Wir können da später vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen, aber jetzt nur ganz am Rande. Heute ja all over the news sozusagen der Bold Glamour Filter auf TikTok, der jetzt sozusagen die Leute schöner machen kann und anders als bisher bei Filtern, die man über sein Gesicht gelegt hat, die, weiß ich nicht, einem die Haut glatter gemacht haben oder wie dem auch sei, ne, vielleicht so auch das Geschlecht so geswappt haben. Man kann praktisch Sachen machen, die vorher nicht gingen. Also zum Beispiel hier die Hand übers Gesicht streichen und der Filter glitscht nicht. Also dank KI, Machine Learning oder weiß der Geier was da dahinter steckt. Also eine ganz neue Form, die aber auch auf dem Handy halt läuft, ne? Beziehungsweise auf dem Handy abrufbar ist. Wird euch wahrscheinlich auch gerade so ein bisschen beschäftigen, was Video-Ident angeht. Und damit auch wieder der Sprung sozusagen zur Customer Journey.
Genau.
Wo wir ja auch gerade waren. Also die Customer Journey, wo startet die denn? Also wahrscheinlich so Pi mal Daumen dann schon irgendwie mit der ersten Identifikation. Also Video-ID, Bank-Ident, was es da nicht alles gibt.
Ja, das kommt tatsächlich drauf an. Also die kann beliebig starten, weil sie prinzipiell ist es so, dass die Customer Journey zuerst mal dafür da, sie will irgendein Problem beim Kunden lösen und beziehungsweise Journeys, ja klar, also was wir machen, ist das Problem zu lösen beim Kunden. Die Journey ist natürlich irgendwie so ein End-zu-End-Prozess, ja. Damit startet sie beim Kunden. Was dann dazwischen drin passiert, ist abhängig von dem Wertstrom, den ich durchlaufe, in welcher Industrie, dass ich dabei bin, ja. Sehr, sehr oft ist es tatsächlich, dass es irgendwo vielleicht mit einer Identifikation beginnt. Also denk mal an einen Onboarding-Prozess, an einen Anlageprozess, an ja im E-Commerce, wenn ich was kaufen will. Also ich will erstmal den Kunden kennen. Ich will vielleicht über den Kunden ein bisschen mehr wissen. Was ist so das Kaufverhalten? Ist es ein Kunde? Ja, wie sieht die Risikoeinschätzung darüber aus? Wie schaut es aus? Ist er irgendwie, naja, Geldwäsche ist immer wieder so ein Thema, was man vielleicht beleuchten sollte. Ja, ist es einer von den Braven oder einer von den Bösen? Mit wem habe ich denn da zu tun? Ja, da gibt es verschiedene Aspekte, die man da beleuchten kann. Letztendlich als Unternehmen will ich ja ein gutes Gefühl drüber haben. Kann ich hier das Geschäft machen oder bewege ich mich da vielleicht irgendwo in den Bereich, wo ich dann Probleme habe, ja. Genau das ist das, was wir eben als ein Service abdecken können. Verschiedene Ident-Verfahren, Video-Ident-Verfahren, Self-Ident-Verfahren, Bank-Ident-Verfahren, ein bisschen abhängig davon, welchen Rahmen mir auch die Regularie dazu gibt. Also im Bankenkontext habe ich ja relativ harte Kriterien. Da brauche ich dann GWG-konforme Video-Ident-Verfahren zum Beispiel. In anderen Bereichen ist das weniger relevant? Kann ich vielleicht zu einfacheren, teilweise günstigeren Methoden dann greifen? Ja. Und so kann man sich das Ganze durchdenken. Wie geht es dann weiter? Vielleicht habe ich dann die Identität bestimmt. Vielleicht ist das alles gut. Ich weiß vielleicht was über die Bonität, das Kaufverhalten, alles soweit gut. Ich kann das dann bis zum Vertragsabschluss treiben, dass ich dann sage, ich mache mal mit einer digitalen Unterschrift, Signatur, dann den Vertrag rechtskräftig und habe vielleicht dann den ersten Teil von so einer Journey vielleicht dann damit abgeschlossen. Und dann beginnt vielleicht sogar schon wieder die nächste Journey, wenn es dann darum geht, sich Themen wie zum Beispiel Anforderungsmanagement zu widmen oder Cross- und Upselling in Richtung, wie kann ich weitere Produkte als Unternehmen vielleicht nur an die Kunden bringen. Also all das ist im Bereich von Journeys, Customer Journeys denkbar. Und genau in diesen Bereichen unterstützen wir eben.
In eurem Fall tatsächlich auch explizit eben so Sachen wie eben Verlängerung der Customer Journey, Vertragsmanagement, Cross- und Upselling, so wie du, René, das gerade gesagt hast, weil das vermutet man ja erstmal nicht, wenn man von Griff jetzt grundsätzlich erstmal nur gehört hat als Risikomanagement-Partner, sage ich jetzt einfach mal.
Ganz genau richtig. Also da steckt noch viel mehr dahinter, was sich eben durch diese Services denken lässt.
Ja, Alessandro, ich habe dich unterbrochen, tut mir leid.
Kein Problem. Vielleicht ergänzend noch zu einer Ausführung von René, wenn ich an Customer Journey zum Beispiel in einem Banking-Bereich schaue, ich möchte jetzt einen Online-Kredit abschließen als Endkonsument, ne? Da bieten verschiedenste Banken ja gute Lösungen schon an, wo man eine ganze Customer Journey durchgehen kann. Fängt an initial typischerweise von erstmal, dass dem Kunden eine Auswahl angeboten wird, was er jetzt dann finanzieren soll oder für was er seinen Kredit benötigt. Und wenn ich das ausgewählt habe, dann frage ich ja normalerweise nach seinem Einkommen mache eine Risikoprüfung, identifiziere den Kunden noch und wenn alles in Ordnung ist, mache ich ihm ein Angebot und einen Vertrag, den er dann unterschreiben kann. Und das ist alles in einer Online-Journey, die dann durchgehend möglich ist. Man hat jetzt viele Möglichkeiten, auch noch diese Prozesse, die schon existieren, in manchen Schritten, manche Branchen sind weiter, manche ein bisschen weiter hinterher, zurück noch, die noch zu optimieren auch. Ne? Also wenn ich jetzt rein schon das Open Banking nutze, also ich nutze zum Beispiel einfach den Zugriff auf die Kontoinformationen, wenn der Konsument oder das Unternehmen die Daten freigibt über seinen, über die PSD2-Schnittstellen, die wir dann zur Verfügung stellen auch, um den seine Einkommensprüfung zu ermöglichen. Er muss jetzt nicht den Gehaltszettel nochmal hochladen, sondern über Open Banking kriegt er genau die Informationen. Man kann aber auch zusätzlich einfach dann die Risikoprüfung noch schärfen. Ne? Typischerweise nicht nur auf standardisierten Auskunftsteilinformationen, sondern wirklich auch über die Kontoinformationen, die man zur Verfügung hat, mit bestimmten KPIs und Scores, die wir dann auch zur Verfügung stellen, nochmal eine schärfere Bewertung machen und vielleicht dann auch noch zusätzlich ein Potenzial haben, Kunden zuzulassen, die davor vielleicht nicht zugelassen worden wären. Und genauso kann man diese Informationen, wenn man es mit dem rechtzeitig davor auch informiert, vielleicht auch für zusätzliche Möglichkeiten nutzen, zu großen Upselling als Beispiel. Also wie gesagt, es gibt eine Vielzahl an ständigen Verbesserungsmöglichkeiten auch durch diese ergänzenden Funktionalitäten, mit die wir auch dann immer aktuell bei uns im System halten. Das heißt, ein Kunde von uns, der dann unsere Journey nutzt, hat die Möglichkeiten, halt dann die Services, die modular über unsere Schnittstelle zur Verfügung stehen, dann zu erweitern, zu überprüfen und auch zu ergänzen. Genau, das ist vielleicht ein oder gut. Eine andere Customer Journey kann zum Beispiel sein, wenn ich im E-Commerce schaue. Typischerweise habe ich dann irgendwo eine Risikoprüfung gehabt, eine Identifizierung auf eine Art und Weise. Das mache ich vielleicht bei so kleinen Warenkörper halt in einer abgespeckten Variante, im ganzen Mal eine Bewertung. Wenn ich jetzt aber große Warenkörbe habe, wo vielleicht mal dann, keine Ahnung, über so 2.500 Euro irgendwie ein Fahrrad oder irgendwas als Endkonsument einkaufen will, dann bin ich vielleicht bereit, auch ein bisschen mehr Daten einzugeben, weil ich dann das Fahrrad einfach möchte und zugeschickt bekommen möchte und der Fahrradhändler möchte auch mehr Informationen haben. Der braucht dann halt einen Gehaltsnachweis vielleicht und das über Open Banking sich zukommen lassen kann, dass er denen dann auch die Zahler zur Verfügung stellt. Genauso kann eine Zahler dann sein, dass ich dann das direkt über eine PIS-Transaktion dann ausführe und dann die erste Rate mir vielleicht zahlen lasse. Also es gibt verschiedenste Customer Journeys, Anwendungsbereiche, das ist je nach Industrie unterschiedlich und die erarbeiten wir dann gerne zusammen mit unseren Kunden immer. Die Kunden wissen eigentlich genau, unsere B2B-Kunden, was sie ungefähr wollen. Wir versuchen die dann zu unterstützen mit verschiedenen Lösungen dazu noch.
Also wenn man von Risikobewertung und Betrugsprävention redet, das sind halt immer so zwei Worte, die hat man jetzt schon tausendmal gehört. Aber könnt ihr vielleicht nochmal, also könnt ihr euch dann gegenseitig jetzt aussuchen oder untereinander ausmachen, wer das beantwortet, aber könnt ihr vielleicht so ein bisschen aufschlüsseln, was denn da so passiert, also welche Bausteine da ineinander greifen sozusagen bei der Risiko- und Betrugsprävention. Ich meine, das ist ja nicht nur einmal irgendwie so ein One-Solution-Fits-All so ungefähr, sondern das besteht ja aus verschiedenen Einzelteilen, oder?
Genau, also wir haben bei uns, so das nennt sich ein Risk and Fraud Hub in unserer Griff Digital Lösung. Das ist einmal typischerweise eine Risikoprüfung, Risikocheck. Das heißt, auf Basis von einer Risikoeinschätzung, die ich aus Auskunftsteilinformationen habe, aber auch sonstige Informationen, versuche ich eine Risikoeinschätzung von den Privatpersonen, Firmen oder Gewerbetreibenden zu betreiben. Also es werden die Daten der Kunden übergeben für eine Bonitätsprüfung durch. Und die basiert dann auf den Informationen, die wir haben, plus den Zahlungserfahrungen, plus aus den öffentlichen Registern, Schuldnerverzeichnissen. Und diese ganzen Informationen fließen in eine Risikobewertung. Das ist ein Punkt. Wichtig ist aber auch dann die Fraudprüfung, dass man zusätzlich schaut, dass man aus einer Kombination von diesen Identitätsdaten, also Alessandro Aya, und mit Verhaltensdaten, die, wie bin ich aufgetreten bis jetzt im Umfeld, dass man die noch nutzt und auch, es gibt bestimmte Fraudpools auf dem deutschen Markt, die man dann auch über das Modul nutzen kann, dass man dann bestimmte Fraud-Informationen, die anderswo schon mal aufgetaucht sind, mit einfließen lässt. Was dazu auch kommt meistens in den Prüfungen, je nachdem, was die Anforderungen sind, ist ein AML-Check. Das heißt, ich schaue gegen internationale Prüflisten, Sanktionslisten, PEP-Listen. PEP sind so diese Political Exposed Persons. Und auch wie behördlich veröffentlichte Zwangs- und Strafmaßnahmenlisten, ob da Auffälligkeiten sind. Was zusätzlich hinzukommt, ist in diesem Risk and Fraud Hub, ist auch unser sogenannter Device-Check. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit, auch die Betrugserkennung auf dem Gerät zu machen. Das heißt, wir haben sowas wie die Digital Identity Technology, die benutzen. Das heißt, wir wissen, soweit es möglich ist, dann auch der Gerät, ob da irgendwelche Verhaltensmuster sind im Gerät, wo es Auffälligkeiten sind, dass man die Informationen mit einfließen lässt auf dem von dem Device. Und zuletzt auch noch im Risiko und Fraud ist sicherlich auch die Nutzung von Open Banking Technologie, dass ich einfach die Informationen, die ich über den Konto zur Verfügung habe, dass ich daraus auch einerseits die Einnahmen sehe oder Gehaltsnachweis habe, aber viel mehr noch, ich kann einfach bestimmte Key-Performance-Indikatoren berechnen, die noch Risikoindikatoren sein könnten. Aber genauso kann ich sagen, ist es ein Konto wirklich, das aktiv genutzt wird, das ich signifikant nutzen kann, auch für eine Bewertung auf Basis von bestimmten Regeln, die ich vordefiniert habe. Und das ist so diese ganze Risk-and-Fraud-Thematik, die man in verschiedensten Modulen dann mit einsetzen kann, je nach Use-Case, je nach Journey auch. Also eine Bank hat da einen dran und vorne dran als ein E-Commerce und oder als ein Utility-Unternehmen.
Bevor wir da jetzt noch weiter im Text springen sozusagen, wir haben ja gesagt, also eure Hauptspielfelder sozusagen sind Risk, Fraud, Prevention, aber auch Identity. Und ich würde jetzt analog dazu die gleiche Frage nochmal stellen auf Identity bezogen, weil auch da gibt es ja verschiedene Verfahren und die laufen ja auch nicht zwingend alle, sage ich mal, nebeneinander, sondern greifen auch ineinander über, beziehungsweise kann ich mir das vorstellen, dass das so ist. Könnt ihr da vielleicht auch nochmal aufschlüsseln, wie ihr da vorgeht?
Ja, ähnlich zu dem, was Alessandro sagte, dass wir eben Risk und Fraud Hub haben, gibt es hier etwas, das nennt sich den Ident Hub. Und wie vorhin schon angekündigt, abhängig von der Regularie, die mich jetzt vorantreibt, ne, was ich jetzt einhalten muss, gibt es verschiedene Ident-Verfahren, die ich benutzen kann. Und was dieser Hub eben bedient und eben auch kann, sind Verfahren zum Beispiel wie ein Bankident. Also ich hole mir die Erlaubnis vom Nutzer, mal kurz auf das Konto schauen zu können, und damit weiß ich, okay, er kann sich anmelden, der Account gehört zu dieser Person, ja, also alles das, was ich über die Bankinformation rauskriegen kann, das ist natürlich eher eine schwächere Form, aber manchmal schon ausreichend dafür. Dann gibt es natürlich stärkere Formen wie ein Self-Ident, wo ich vielleicht ein Ausweisdokument mit einbeziehe, dann mittels OCR, also Texterkennung, gewisse Informationen da auslesen kann und mit übermittelten Informationen dann abgleichen kann. Ich kann biometrische Checks, Hologramm, was man oft mehr auf Ausweisdokumenten drauf findet. Ich kann das prüfen mittlerweile, vollautomatisiert. Dann auch Ausweisbilder, die meistens drauf sind, mit dem, mit dem Menschen, der gerade in seine Handykamera reinschaut oder Kamera, jetzt sind wir wieder bei dem Handy-Thema von vorhin, ja, passt das halbwegs zusammen. Liveness-Check, ja, ist das, lebt die Person oder ist es ein anderes Bild, was mir da eben gerade in die Kamera gehalten wird. Also das lässt sich viel automatisieren. Und wenn ich es dann noch härter brauche im Verfahren, also gerade so Richtung AML-Geldwäsche, dann bin ich tatsächlich im Bereich von Video-Identifikation, also auch das, was der Hub bedienen kann, wo ich dann tatsächlich hinten einen Operator habe, der mit mir einen bestimmten Prozess durchgeht. Wie gesagt, unterschiedliche Verfahren, je nachdem, was ich eben gerade brauche, in unterschiedlichen Märkten, Industrien. Manchmal ist es, dass mir ein Ausweis, man kennt es vielleicht über die EID im Personalausweis, ja, ist weniger, aber bei uns vielleicht in Deutschland, ne, in Benutzung, Österreich zum Beispiel, ist es ein ganz probates und gern genutztes Mittel wiederum. Damit lässt sich was machen. Oder eben dann, wie vorher schon angekündigt, ne, dass ich dann eine elektronische Signatur dann noch dranhänge, weil ich zum Beispiel durch einen Video-Ident-Prozess ganz klar weiß, das ist jetzt der Sebastian und ich kann damit vielleicht auch den Vertrag über die E-Signatur besiegeln. Lässt sich alles über diesen Ident-Hub aussteuern.
So, und jetzt will ich einhaken, weil jetzt wird es nämlich spannend. Was macht es denn mit euch, wenn ihr jetzt zum Beispiel solche News hört, okay, da gibt es jetzt auf einen neuen Algorithmus bei TikTok zum Beispiel, also ihr habt wahrscheinlich heute die News ja auch gelesen, wird bis der Podcast ausgestrahlt wird, ist ein paar Tage dazwischen, da wird wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viel durch die Presse gehen. Aber ich kann mich jetzt erinnern, also ich habe ja auch so ein paar Mal so ein Video-Ident-Verfahren durchgemacht, wo so der Klassiker ist, jetzt einmal mit der Hand so übers Gesicht streichen. Ja? Einmal so, dass die Finger einmal sozusagen übers Gesicht gehen. Und bisher war es so, wenn jemand eine Software benutzt hat, wo er sein Gesicht zum Beispiel versucht hat zu verbergen oder eine andere Identität anzunehmen, also praktisch eine Software legt das Gesicht von jemand anderem über das eigene, dann war das bisher problematisch. Das war so eine der Maßnahmen sozusagen, um das aufzudecken. Weil dann hat es so ein bisschen geflimmert an den Kanten, man hat es recht gut erkennen können. Der Operator hat dann gewusst, ja okay, also hier versucht mich jemand auszutricksen. Jetzt ist es aber mit dieser neuen Technik, die jetzt TikTok gezeigt hat, und ich habe ja mir heute auch ein paar Videos dazu angeschaut, also das funktioniert verdammt gut. Ihr kennt vielleicht diesen einen Typen, ich habe seinen Namen vergessen, der auch auf Social Media Tom Cruise nachmacht. Und der hat da mit einem ITler zusammengearbeitet, der da ein Programm geschrieben hat und das hat es auch geschafft, sozusagen all diese Imperfektionen, die bei bestimmten Bewegungen entstehen, größtenteils komplett auszuradieren. Und jetzt kommt TikTok und bringt sowas praktisch auf Handys. Also es läuft ja wahrscheinlich dann trotzdem irgendwie teilweise ausgelagert, aber es funktioniert. Wie große Sorgen macht euch das? Und gibt's vielleicht auch schon jetzt Maßnahmen bei Videoident, die dem entgegenwirken, wo ihr vielleicht sagt, naja, eigentlich können wir jetzt ganz entspannt irgendwie mal abwarten, was da passiert, weil ist eh abgedeckt sozusagen in unseren Verfahren.
Ja, das würde ich mal sagen, das ist so Lauf der Evolution, ja. Da kommt was Neues raus und dann versucht man natürlich, das zu torpedieren. Das kennt man ja schon seit Jahren. Und die Geräte, die Handys etc., die werden ja immer leistungsfähiger. Also von da die Mannigfaltigkeit an Betrugsszenarien, die erhöht sich. Das ist, sage ich mal, ein Problem, mit dem muss man sich natürlich arrangieren und vielleicht immer ein kleines bisschen findiger sein als der, wenn man so will, der angreift. Jetzt muss man fairerweise sagen, unser Hub, also wir haben eigene Methoden innerhalb der Griff, die wir da selbst entwickeln und voranbringen, aber wir nutzen auch viele Partner, die dann eine deutlich bessere Expertise haben, zum Beispiel im Video-Ident-Bereich. Ja, also hier, da brauchst du dann irgendwie diesen Operator und vielleicht das Callcenter im Hintergrund, das wir jetzt selber nicht betreiben. Das wäre vielleicht eine ganz interessante Frage, auch die Leute oder die Partner mal zu stellen, wie sich die da drauf einstellen. Also was wir sagen können, ist die Kombination, die wir auch manchmal heranziehen von bestimmten Verfahren oder teilweise bestimmten Aspekten aus bestimmten Erfahrungen raus, ja, die man dann zusammenschalten kann, die lässt einem dann ein Stückchen sicherer werden. Also bleiben wir mal bei diesem Videobeispiel. Ja. Das ist jetzt offensichtlich der Sebastian, den ich da jetzt vor mir habe, fällt da hin oder her. Aber wenn ich jetzt hier vielleicht nochmal sowas wie einen zweiten Faktor berücksichtige, den ich an ein bestimmtes Device schicke, das auch der Sebastian besitzen muss, wenn ich vielleicht irgendwie noch mit einem Passwort arbeite oder vielleicht mit einem Konto arbeitet, das auch irgendwie an den Sebastian geknüpft werden muss, dann kann ich vielleicht die eine oder andere Sicherheit, die ich brauche, wiederherstellen. Natürlich wird der Prozess länger und es wird ekelhafter in der ganzen Benutzung. Aber wenn es sein muss, dann muss man diesen Weg gehen. Also wie gesagt, ich glaube halt stark, die Kombination aus verschiedenen Aspekten bringt an der einen oder anderen Stelle dann auch wieder die Sicherheit, die man vielleicht braucht. Was ist, Alessandro, deine Meinung da dazu?
Ja, würde ich genauso sehen. Wie gesagt, einmal der Hintergrund, dieser Ident-Hub mit den verschiedensten Varianten von Partnerservice, aber auch eigenen Services und das national sowohl auch international hat man die Möglichkeiten. Und dann diese Kombination, wie gesagt, wenn jetzt ein Video-Ident, also ich hatte vor ein paar Jahren schon mal ein Projekt, wo ich dann genau das Thema hatte, einen Online-Kredit-Antrag, da war Video-Ident plus, sie haben zusätzlich noch, und das haben die, war eigentlich ein Wunsch von der Fraud-Abteilung sogar, wollten sie noch so einen Open-Banking-Zugriff haben. Das war damals noch ohne PSD2, war so eine Screenscraping-Thematik noch, aber die haben dann in Ergänzung zum Video-Identifikation haben sie dann noch einen Open-Banking-Zugriff über Screenscraping gemacht, wo dann der Name nochmal gegengecheckt wurde, dass der Name ist und die Person wirklich den Zugang hat zu dem Namen. Und da hat sich nochmal abgesichert irgendwie auf eine Art und Weise. Also die Kombination ist sicherlich da sinnvoll dann auch, wenn möglich, in bestimmten Konstellationen, ne? Aber ich gehe auch davon aus, dass dann, wie gesagt, wenn ich jetzt ein Video-ID anschaue, dass dann die entsprechenden Service-Provider sich da auch, Partner von uns dann auch, dann immer tiefer weiter eine Lösung dafür suchen, wie man das halt dann vielleicht auch beantworten kann.
Ihr habt jetzt beide mehrfach den Begriff Open Banking genannt. Also ist ja auch total logisch, ne? Also die ganzen Kontoinformationsdienste, die durch Open Banking, durch die PSD2 möglich geworden sind. Was hat das für euer Business bedeutet bei Griff? Könnt ihr da vielleicht auch nochmal einen Einblick bieten? Weil ich meine, euch gibt es ja schon länger, als es jetzt die PSD2 gibt. Mhm. Von daher würde mich mal interessieren, also was hat es für einen Impact auf euch gehabt und wie sieht die Lage aktuell aus?
Genau, also Vielleicht zum Hintergrund. Wir sind also Kontoinformationsdienst, also auch Zahlungsauslösedienst. Kontoinformationsdienst seit 2018, Zahlungsauslösedienst seit 2022 und machen das in aktuellen 14 Ländern, wo wir aktiv sind und decken dann Großteil der Banken auch schon ab und nutzen dann unsere Kunden, können dann über uns die Möglichkeit haben, halt in so einem Gesamtprozess auch so einen Kontoinformationsdienst aufzurufen. Und wir liefern dann typischerweise zurück, also unsere die Konnektivität hat man logischerweise über uns dann, aber wir machen noch mehr draus, weil also unsere Kernkompetenz ist ja auch mehr so die Analytik, Risikobewertung, überhaupt Prozesse, analytische Beratung dazu noch mitzuliefern zum Hintergrund. Und wir machen dann aus diesen Rohdaten, die tun wir dann mit unseren AI- und ML-Methodiken kategorisieren, haben dann eine Vielzahl an Kategorien, die wir dann nochmal schärfen dann mit KPIs, nennt sich so bestimmte Key Performance Indikatoren, die wir nutzen, und ein Score. Das heißt, wir nutzen unser Know-how in Scorekartenentwicklung. Also Griff selbst hat eine Vielzahl an Verhaltensscore-Modelle auf Bankkonten schon in den letzten 30 Jahren entwickelt und nutzen dieses Know-how halt auch dann, um in diesen Open-Banking-Produkten, wenn wir das mitliefern, dieses Score mit anzuwenden. Und zum Beispiel KPIs können sein, wir versuchen dann auf Basis von diesen Transaktionen, die wir sehen, halt bestimmte Basis-KPIs zurückzuliefern, bezüglich Identitäten, Informationen zurückzuliefern, dass wir jetzt bestimmte Matching haben, auf den Transaktionen selbst, aber am Konto auch. Dann bestimmte Score, Risikoscore-Modelle drauflaufen lassen, die mitgeliefert werden und genauso Hinweise geben, aber genauso auch so Marketing-Aspekte, KPIs abbilden und die dann mit zurückliefern, mit denen dann die unsere Kunden, also unsere Banken oder E-Commerce, oder je nachdem, Informationen weiter nutzen kann für ihre Zwecke. Beraten dann gerne auch dazu, was man mit diesen Informationen machen kann. Und ja, und das ist so ein Punkt, den wir dann forciert angehen. Und jetzt möchte René auch noch was dazu sagen.
Ja, ganz bestimmt. Also unterm Strich kann man natürlich sagen, es ist eine ganz klare Service-Erweiterung für uns, ja. Durch die Möglichkeiten, die man durch das Open Banking im Speziellen eben über PSD2, weil es in einer gewissen Art und Weise ja reguliert ist und auch normiert, also fast normiert. Man weiß, es gibt Unterschiede im Markt, aber zumindest irgendwie ist es die gleiche Choreografie, die man immer durchläuft. Und mit der Erlaubnis des Kunden lässt sich dann natürlich neues Denken, vieles Neues denken. Und so ein schönes Beispiel, was man da immer gern anführen kann, ist, man hat vielleicht irgendwie mal ein Versäumnis und durch dieses Versäumnis sich ein Negativmerkmal eingesammelt. Also sprich, ich habe zum Beispiel irgendwie eine Rechnung öfters mal nicht beglichen, weil ich vielleicht beim ersten Mal krank war und beim zweiten und dritten Mal vielleicht längere Zeit mal irgendwo im Ausland Urlaub gemacht habe oder wie auch immer. Also es kommt tatsächlich sowas vor. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ja.
Ist mir auch schon passiert.
Und genau, man kennt es noch. Und das kann ja unter Umständen zu gewissen Einträgen führen. Und dann brauche ich vielleicht an anderer Stelle meinen Kredit und dann schlägt hier mal was Alarm. Dann bin ich vielleicht nicht mehr der sonstige Grünfall, sondern jetzt plötzlich bin ich so ein Gelbfall, wo es heißt, guck doch zweimal hin. Ja. Und bei guck doch zweimal hin, mit Erlaubnis des Kunden, könnte ich zum Beispiel schauen, na, lass uns doch mal für bestimmte Konten, Zahlungsein- und Ausgänge, Konten halt mal eine Analyse starten. Wie ist denn so das Verhalten? Kommt da immer wieder einigermaßen vernünftiges Gehalt an? Ist das Ausgabeverhalten in einem Rahmen, wo es noch passt? Und am Strich kommt ein gewisse Ersparnis immer dabei raus. Es steckt ja so viel Information in Banktransaktionsdaten drinnen, mit dem man wirklich arbeiten kann. Und so kann aus dem einen, sage ich mal, Gelbfall dann vielleicht doch ein Grünfall werden. Und das ist natürlich dann ein klarer Vorteil auch für die Kunden, aber auch halt natürlich für die Businesspartner, die darauf einen geschärfteren Blick kriegen.
Ergänzend dazu noch, also diese Informationen der Konten, also jetzt kontoführende Bank selbst auch bin, dann kenne ich ja typischerweise meine Kunden auch schon relativ gut. Aber manchmal unterschätzt man vielleicht trotzdem, dass man noch viel mehr rauslesen kann aus diesen Informationen, die ich habe. Ne? Also ich habe vielleicht sogar gerade jetzt gestiegene Lebenshaltungskosten der Kunde, unsere Endkunden, Konsumenten, okay, die haben am Ende des Monats immer weniger Geld übrig. Vielleicht sehe ich ja auch schon über das Konto eine Verschlechterung und auf bestimmten Kategorien, auf bestimmten Informationen. Und ich kann diese Logiken, Analytiken, Kategorisierungsmaschinen auch so nutzen, bei uns zum Beispiel, für dann vielleicht Early Warning Indikatoren, die Frühindikatoren zu sehen. Achtung, da mein Kunde hier verschlechtert sich, vielleicht gehe ich mit ihm ins Gespräch und biete ihm was an, proaktiv. Oder helfen mir dabei, irgendwie vielleicht bestimmte Umsätze vielleicht dann anders zu gestalten, mit anderen Partnern zusammen. Also man hat viele Möglichkeiten, darüber auch noch analytisch draufzuschauen und vielleicht noch unterstützend bei den Endkunden unterwegs zu sein.
War eins vielleicht immer noch ganz klar unterstrichen, ja, natürlich nur mit Zustimmung des Kunden. Also nichts, was wir irgendwie mal von uns selbst aus einfach so durchführen könnten. Da braucht es das klare Einverständnis des Kunden dafür.
Also wir sprechen da von Endkunden, also jetzt nicht irgendwie von einem Händler, sondern es ist dann im Endeffekt natürlich der Endkunde, der da seine Zustimmung dafür geben muss. Jetzt haben wir ja sehr viel Theorie drinnen gehabt bisher im Podcast, was auch völlig okay ist, weil es ist ein Thema, das man auch erstmal so ein bisschen durchdringen und verstehen muss. Aber habt ihr auch nochmal so ein paar konkrete Beispiele, die das Ganze ja nochmal ein bisschen illustrieren stärker, also wirklich an Anwendungsfällen, weil ihr habt ja auch sehr viele Kunden, da gibt es bestimmt irgendwas, was das Ganze nochmal ein bisschen anschaulicher macht, denke ich, oder?
Ja, gerne. Also wie gesagt, wir haben eine Vielzahl an Kunden, die unsere Lösungen und Prozesse auch schon nutzen. Vielleicht kann erzähl mal zu ein paar Projekten, die wir hatten. Also wir hatten einen Kunden, der war, ging zum Thema Eröffnung des Girokontos, war hier eine europäische Tier-One-Bank. Da war das Problem einfach, das Onboarding der Kunden bei dem Girokonten war nicht so optimal. Es hat ewig lang gedauert immer. Der Prozess musste teilweise wiederholt werden, der Antragsprozess. Und wir haben da mit einem so einem digitalen Prozess unterstützt. Das heißt einmal die Dokumentenerfassung über das Smartphone, was wir gemacht haben. Dann eine Videonotifikations Möglichkeit und wir haben teils auch einen BPO-Prozess gehabt, wo wir bestimmte Überprüfungen der Schritte dann gemacht, übernommen haben. Es war eigentlich so, dass wir dann nach einer Live-Schaltung, glaube ich, waren sie bis 5 Minuten, da war der End-to-End-Prozess-Time kleiner 5 Minuten und die Conversion-Rate ist deutlich gestiegen gewesen, da auf ca. 80% dann für dieses eine Projekt hier, was wir hatten. Das war eine Tier-One-Bank, wo wir Shio-Konto-Eröffnung hatten.
Und muss mal kurz fragen, was weil ich jetzt gerade nicht weiß, BPO-Dienste, wenn du dann mal kurz auf die
Schule. Wo wir teilweise Service übernehmen, wo wir dann Personen haben, die dann da sitzen und noch Service übernehmen, also Business Process Outsourcing, ne? Wo einzelne Prozesse outgesourced werden und von uns übernommen werden, teilweise auch, ne? Wo wir dann prüfen und die Thematik abnehmen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel beim Personalberatungsunternehmen, die hatten jetzt gerade in der Corona-Zeit ein bisschen ein Problem. Dass halt, wenn sie Bewerber hatten, die sie identifizieren wollten, war halt sehr aufwendig. Und da haben wir halt noch eine Möglichkeit geschaffen dann, dass sie ebenfalls dann so Dokumente erfassen konnten, Ausweise, dann eine biometrische Erkennung und dann auch noch im Hintergrund überprüft haben, ja, das ist die Person in Ordnung, mit der kannst du dann die Gehaltsverhandlungen oder die Gespräche führen dann. Also es war so ein Prozess, wo wir gesagt haben, okay, wir unterstützen jetzt bei dem Onboarding von diesen Bewerbern bei den Personalberatungsunternehmen mit bestimmten Dokumentenerfassungstools und mit diesen Video-Ident-Verfahren dann teilweise auch noch.
Das heißt also mit Bewerbern sozusagen und das Ganze war dann aber online oder ist das online, physisch gewesen?
Das war rein online. Gerade in der Corona-Phase hatten die halt Probleme, die Personalberatungsunternehmen mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und dann die Verträge dann noch so zu machen und zu gestalten. Und dann haben die dann das rein über aufs Online übergeschalten.
Darf ich mal fragen, wie da biometrische Erkennung funktioniert in dem Kontext?
Ja, über die biometrischen Merkmale auf den Ausweisdokumenten zum Beispiel. Also vom holographischen Fingerabdruck und was das alles mit drauf ist.
Okay, verstanden, ja. Ja, weil man ja erstmal klassischerweise bei biometrischer Erkennung irgendwie so von, keine Ahnung, diesen typischen Face ID zum Beispiel von den Handys ausgeht.
Sowas, ja.
Ja, genau. Okay.
Ja, und vielleicht noch ein letztes Beispiel.
Dann.
Im großen Telco-Unternehmen noch, das wir hatten, bei dem wir dann auch, die hatten das Problem, dass am Wochenende ihre SIM-Kartenaktivierung nicht ging, weil da musste man irgendwie einen umständlichen Prozess machen, weil halt die, ich glaube am Wochenende dann die Arbeiter auch nicht zur Verfügung standen und da wurde es über so einen Selbstregistrierungsprozess dann mit dem SIM-Verkauf einschließlich der Aktivierung dann ermöglicht bei uns. Das heißt, wir haben dann die Dokumente eingescannt, ein OCR durchgeführt, mit dem Smartphone durchgeführt dann. Dann wurde ein Video-Selfie gemacht mit einer Live-Erkennung der Identität. Und dann auch die bestimmten Daten herausgezogen, überprüft, gegengecheckt und dann freigegeben. Und dementsprechend wurde dann sofort die SIM-Karte aktiviert, auch am Wochenende. Und das war ein ziemlich guter Hebel. Das heißt, da war jetzt am Wochenende dann im Vergleich zu davor, waren 95% höhere Conversion Rate durch Aktivierung. Genau, das waren so ein paar Beispiele. Also wir haben noch viele andere. Wie gesagt, ich glaube weltweit 150 Projekte im Digital Customer Journey. Europa haben wir 100 Projekte gehabt und geht voran.
Alles klar, dann ihr beiden, fühle ich mich auf jeden Fall ein bisschen besser abgeholt, weil jetzt mit den Praxisbeispielen das Ganze natürlich noch ein bisschen anschaulicher geworden ist. Wir sind auch, denke ich mal, im Großen und Ganzen durch. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht mehr großartig, was unklar ist. Würdet ihr vielleicht nochmal zum Abschluss einfach das Ganze nochmal kompakt zusammenfassen? Also was sind da so die Punkte, die bei euch ineinander übergehen? Was ist wichtig im Bereich Risk-Prävention bzw. Risk-Management, Betrugsprävention, Identifikation? So ein Wrap-up sozusagen.
Ich denke, bei diesen Customer Journeys, man hat echt viele Möglichkeiten, Prozesse, die Customer Journeys auch regelmäßig weiter zu verbessern und optimieren. Ich weiß, man hat im eigenen Hause bestimmte Journeys, aber man kann dazu auch einen Dienstleister wie uns nutzen, der mit unterstützt. Also teilweise kann man die Betriebskosten senken durch bestimmte Prozesse, die man vielleicht dann durch uns übernehmen lässt. Man hat eine Möglichkeit, diese Prozesse kontinuierlich zu optimieren mit Erfahrungswerten aus dem Markt. Es wird eine deutliche Verbesserung von Betrugsrisiken mit den verschiedensten neuesten Methoden ermöglicht auch. Wenn man international schaut, hat man die Möglichkeit, darüber auch international Daten, Risikomodelle, Identitätsthematiken mit einbinden zu lassen und darüber eigentlich eine Möglichkeit, nicht nur eine Kundenzufriedenheit auch in Prozessen zu verbessern und zu erhöhen. Das ist so ein bisschen mein Hintergrund, warum wir diese Customer Journey machen und modular dann auch anbieten unsere Kunden, damit sie stückweise, wenn sie schon eigene Lösungen haben, da sich auch bedienen können.
Tja, dem Ganzen kann man wenig noch hinzuzufügen. Wie gesagt, die Welt dreht sich, wird zunehmend digitaler, es wird viel mehr digitalisiert. Schnellerer Puls, man will schneller zu Abschlüssen kommen. Von daher, also wir glauben fest dran, eben am Prinzip der Journeys as a Service da weiter unterstützen zu können, möglichst flexibel. Wir haben viel Expertise im Haus seit vielen Jahren und wir werden unermüdlich kreativ weiterdenken, diese Welt in der Hinsicht ein Stück weit sicherer, angenehmer, komfortabler für alle Parteien zu gestalten.
Und ja, und ihr denkst, werdet ihr euch hoffentlich nicht von... Ja, genau. Ja, und ihr werdet euch wahrscheinlich, denke ich mal, nicht von irgendwelchen TikTok-Filtern ins Boxhorn jagen lassen. Auch wenn das natürlich dann etwas ist, was man immer im Auge behalten soll. Und ja, bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also ihr habt es schon richtig gesagt, es ist wirklich ein stets sich fortentwickelndes Spielfeld. Und deswegen, ja, es ist so ein Katz-und-Maus-Spiel einfach. Ja, zum Abschluss vielleicht bleibt mir noch zu sagen, Payment and Banking und unser Fintech-Podcast. Wir sind nicht auf TikTok, aber auf Instagram könnt ihr uns folgen und auf vor allem LinkedIn. Und wenn ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dann folgt uns auch bitte auf eure Lieblings-Podcast-Plattform. Gesetzt im Fall natürlich. Ihr findet Episoden wie solche erbauend, erhellend, den Horizont erweiternd. Also ich fand es auf jeden Fall sehr informativ mit euch beiden, René und Alessandro. Danke, dass ihr da wart. Und ja, vielleicht hören wir uns ja, wenn dann die nächste Gefahr sozusagen am Horizont auftaucht und dann neue Methoden des Risk Managements und der Fraud Prevention vonnöten sind. Also wir werden da auf jeden Fall ein waches Auge darauf haben und freuen uns dann, euch vielleicht in Zukunft nochmal im Podcast begrüßen zu dürfen. Danke euch beiden.
Sehr gerne. Danke,
Sebastian. Dankeschön. Tschüss, Sebastian.